ZF Friedrichshafen ist einer der größten Automobilzulieferer der Welt, ein Mobilitäts- und Technologieunternehmen. Jetzt schafft es mit der ZF Cloud eine umfassende Daten- und Integrationsplattform, um alle Produktions- und Geschäftsprozesse auf einer Plattform, Microsoft Azure, zu digitalisieren. Darüber wollen wir heute reden im FAZ Digitech Podcast. Herzlich willkommen zum FAZ Digitech Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben in dieser Folge nicht nur ein spannendes Thema, sondern auch zwei spannende Gäste. Herzlich willkommen Wolf Henning Scheider, der Vorstandsvorsitzende und CEO von ZF Friedrichshafen. Und herzlich willkommen Ralf Haupter, Präsident Microsoft für die EMEA-Region. Hallo Herr Haupter. Mein Name ist Carsten Knop, ich bin einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und natürlich auch mit an Bord ist Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo lieber Alex.
Hallo.
So, ich habe das Thema ja schon kurz umrissen. Eine wirklich spannende Entwicklung bei ZF Friedrichshafen. Im Rahmen der Digitalisierung der Geschäftsprozesse. Lieber Herr Scheider, sind Sie so nett und erklären unseren Hörerinnen und Hörern, aber bevor wir in dieses Kerndigitalisierungsthema einsteigen, einmal ganz kurz, was ZF Friedrichshafen überhaupt macht.
Das mache ich gerne, Herr Knop, zumal ZF in der Öffentlichkeit ja wenig bekannt ist. Wir sind ein Technologieunternehmen, das Systeme für die Autoindustrie, für LKWs und Busse, für Schiffe, Baumaschinen und auch Windenergieanlagen liefert. Unsere Produkte sind damit immer in einem anderen Produkt verbaut und damit nicht sichtbar. In der Autoindustrie gehören wir zu den drei größten Unternehmen in der Welt mit etwa 155.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten. Und unsere Produkte sind im Wesentlichen in vier Technologiefeldern. Das sind zum einen die Antriebe von Fahrzeugen und das inzwischen zunehmend elektrische Antriebe. Wir liefern dort Komponenten, aber auch vollständige E-Antriebe für batterieelektrische Fahrzeuge. Der zweite Bereich ist alles, was mit der Fahrzeugbewegung zusammenhängt, also das Fahrwerk, die Bremse, die Lenkung, auch die Dämpfung. Im dritten Bereich sind wir in der Sicherheitsausrüstung von Fahrzeugen aktiv, also Airbag-Systeme, Sicherheitsgurte. Und der vierte Bereich, das ist der, der uns im Moment am intensivsten beschäftigt. Wir arbeiten seit einigen Jahren am Teil- oder auch am vollautomatischen Fahren unter dem Motto See, Think, Act. Also Sensoren zur Erkennung, was um das Fahrzeug herum passiert, Hochleistungscomputer und Software, um die Daten zu verarbeiten und dann die Stellsysteme, um das Fahrzeug zu bewegen. Mit etwa 38 Milliarden Umsatz gehören wir zu den 300 größten Unternehmen der Welt, aber wie gesagt, eben nicht so bekannt.
Und trotz zahlreicher Zukäufe, auch großer Zukäufe in den vergangenen Jahren, aber es ist halt ein Unternehmen, dessen Produkte man als mindestens als Autofahrer täglich benutzt, aber man sieht sie halt nicht. So, das Schicksal teilt ja so mancher. Gut, dass wir so viele Automobilzulieferer in Deutschland haben, die so gut aufgestellt sind, aber die natürlich auch mit einer Herausforderung konfrontiert sind, so ziemlich alle, nämlich, dass sich die Welt der Mobilität vollkommen verändert und dass neben der Veränderung der Antriebsart eben auch die Digitalisierung des Transportwesens insgesamt, also was wissen die Autos voneinander, während sie durch die Gegend fahren, was wissen die Fahrer, wie kann man das alles steuern, das kommt halt auch hinzu. Das heißt, ihr Geschäftsmodell verändert sich durch die Digitalisierung gerade sehr. Wie würden Sie diese Veränderung charakterisieren? Wie umfassend ist die?
Die digitalen Technologien verändern unser Unternehmen zurzeit viel stärker, als das zum Beispiel die Elektromobilität macht. Und über die Elektromobilität wird ja viel gesprochen, aber die
Digitalisierung betrifft uns überall, in allen Bereichen, in allen Ecken des Unternehmens. In der Produktentwicklung, in der wir neue Simulationsmöglichkeiten durch die cloudbasierte Entwicklung erhalten und damit sehr viel schneller arbeiten können und trotzdem höchste Qualität erreichen. Unsere Werke erhalten gerade den sogenannten digitalen Zwilling, mit dem wir im Cloud-System dann eine Optimierung durchführen können und zum Beispiel Warenbestände und auch Qualitätsdaten viel besser auswerten können als bisher. Also auch hier wieder Qualität, Geschwindigkeitsvorteile, die sofort bei Einsatz dieser Techniken möglich sind. Und es betrifft im Prinzip dann alle Prozesse und Abläufe des Unternehmens. Darüber hinaus sendet inzwischen fast jedes Produkt von ZF Daten, die ausgewertet wollen, die sinnvoll genutzt werden wollen. Auch das wird dadurch erst jetzt ermöglicht. Und Sie sprachen das Stichwort Geschäftsmodelle an. Neue Mobilitätskonzepte funktionieren nur durch die Vernetzung. Zum Beispiel unsere autonomen Shuttle-Systeme, die ab diesem Jahr im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt werden, die sind im Prinzip ohne Vernetzung in ihrer Sicherheit, in ihrem Betrieb gar nicht vorstellbar. Und dort entstehen dann auch andere Berechnungssysteme, dass man also ein System nicht unbedingt verkauft, sondern zum Beispiel über Nutzung dann eben den Umsatz realisiert. Und in Summe merken wir, dass natürlich über die Digitalisierung auch neue Kunden entstehen, nämlich Hersteller, die vor allem digitale Geschäftsmodelle haben, die aber Mobilitätskonzepte dann suchen, die zum Beispiel von der ZF entwickelt werden können.
Jetzt sind Sie ja gegründet worden vor einer dann doch langen Zeit, 1915, als Zahnradfabrik GmbH. Da in dem Namen steckt auch noch drin die ganze mechanische Ursprungsausgangslage sozusagen, bei der es um dem Unternehmen ging. Und haben wir gerade gesagt, wie sich das verändert hat und was heute alle Teile können müssen. Wie läuft denn so ein Umbau im Unternehmen eigentlich ab? Ist dann ein Zulieferer, der plötzlich dann gar nicht mehr hauptsächlich selbst Zulieferer, sondern braucht selbst immer mehr eigene Zulieferer? Oder werden solche Sachen vor allen Dingen, dann muss man sowas mit eigenen Mitarbeitern hinkriegen, weil das eben der zentrale Kern der Wertschöpfung wird und ist?
Sie sprechen eine der entscheidenden Herausforderungen an. Man muss neue Kompetenzen aufbauen. Das haben wir so durchgeführt, dass wir interne Startups gegründet haben und haben Mitarbeitern zum Beispiel in der Elektromobilität, als wir vor einigen Jahren die E-Antriebe völlig neu entwickelt haben und für ZF auch erstmals in dieses Geschäft eingestiegen sind, haben wir eine interne Startup-Welt gegründet, in der die Mitarbeiter große Freiräume hatten, sehr innovativ vorgehen konnten, sich auch außen Partner suchen konnten und frei waren von vielen unserer Standardabläufe, die für bestehende Produkte sehr gut waren und wichtig waren, aber eben nicht für neue Felder. Und nachdem diese Startups dann erfolgreich waren, haben wir sie sukzessive mit dem bestehenden Geschäft zusammengeführt, weil dort die große Kompetenz der Serienentwicklung ist, der Fertigung ist und haben das zusammengeführt und dann hochskaliert. Das hat ganz gut funktioniert. Und das Gleiche machen wir jetzt im Bereich Software. Unser Software Center war zunächst ein Startup. Und dort war es erforderlich, dass wir uns von außen Hilfe holen. Microsoft hat uns hier zum Beispiel unterstützt, um die Mitarbeiter von ZF in modernster Softwarearchitekturentwicklung zu schulen, die sogenannte DevOps-Welt. Und das hat dann quasi so einen Starteffekt erzeugt. Und inzwischen haben wir einige tausend Mitarbeiter in dieser Softwareentwicklung dann eingestellt. Viele kamen von außen, aber wir haben auch das größte Umschulungsprogramm oder Weiterbildungsprogramm in der Geschichte von ZF gestartet, um auch bestehende Mitarbeiter dort in diese Welt einzuführen. Ein weiterer Punkt ist aber auch, dass diese Systeme, wenn ich an komplette Softwarepakete fürs Auto denke, die Fähigkeiten auch eines Unternehmens übersteigen. Das heißt, wir werden viel stärker als in der Vergangenheit mit bestehenden Produkten in der neuen Welt in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen arbeiten. Jedweder Größe, das können Technologiekonzerne sein, das können aber auch Startups sein. Und ZF ist dann in der Rolle, um das gesamte System zu integrieren, das hinterher im Fahrzeug eingebaut wird.
Und diese neue Richtung hängt mit etwas zusammen, was ZF Cloud genannt wird, also eine Datenwolke von ZF, in der Daten konsolidiert werden, die man für die Digitalisierung dieses Geschäftsmodells braucht, über die wir eben gerade gesprochen haben. Was ist diese ZF Cloud und welchen Nutzen versprechen Sie sich davon intern und extern?
Zunächst sammeln wir in der ZF Cloud alle Daten des Unternehmens an einer Stelle. Heute ist das verteilt und damit sind sehr viele Schnittstellen erforderlich. Die Verarbeitung wird deutlich einfacher, wenn die Daten an einer Stelle sind, dort sortiert werden können und mit modernsten Software-Algorithmen verarbeitet werden. Und zwar, wir sprechen von End-to-End, also immer gesamtheitliche Prozesse in einem Schritt zu verarbeiten. Und das geht eben dann, wenn ich die Daten auch an einer Stelle habe. Es entstehen dafür auch neue Möglichkeiten, zum Beispiel künstliche Intelligenz, die eben auf Datenbeständen aufsetzt und nur dann effizient einsetzbar ist. Das ermöglicht uns die Datencloud, die ZF Cloud auf Basis von Microsoft Azure. Wir können quasi auf alle Bestände mit AI-Tools dann zugreifen und damit neue Erkenntnisse aus unseren bestehenden Daten bekommen. Wir werden dadurch auch schneller, da die Cloud eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit hat. Sie ist skalierbar. Das heißt, ich bin nicht durch meine eigenen Rechenzentren begrenzt, sondern je nachdem, wie viel Daten wir kurzfristig verarbeiten müssen, können wir in der Cloud skalieren. Einige Beispiele in der Entwicklung werden wir durch die cloudbasierte Bearbeitung um fast Faktor 2 schneller. Und zusätzlich steigt die Qualität, weil ich eben weniger Schnittstellen, weniger Programme habe, die Daten verständlich machen für andere Programme, sondern ganzheitlich darauf zugreifen kann. Und das Ganze in real time, das heißt in Echtzeit end-to-end die Daten verarbeiten zu können. In Summe bedeutet das für uns, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit dadurch steigt, dass wir höhere Transparenz haben über unsere eigenen Abläufe und dass wir im System skalierbar sind.
Jetzt ist ja der Herr Haupter auch mit hier Gast in unserem Digitech-Podcast dieser Woche. Und ZF hat sich für Microsoft entschieden. Und in dieser Frage und Antwort würde ich sagen, sollten Sie beide einfach einander abwechseln. Vielleicht fängt Herr Schieder an und Herr Haupter ergänzt es dann. Weil es stellt sich ja schon die Frage, warum hat sich ZF für Microsoft entschieden? Ich denke, das ist vielleicht eine ganz gute Ergänzung, wenn Herr Haupter dann auf das, was Herr Schieder jetzt sagt, einfach direkt dann auch eingeht.
Ja, bei ZF haben wir schon einen längeren Zeitraum von sicherlich über 2 Jahren uns damit beschäftigt, den richtigen Partner auszuwählen und die Kriterien zu bewerten. Letztendlich ist Microsoft für uns der beste Partner. Zum einen, wir sind ein globales Unternehmen. Wir brauchen einen Partner, der uns in der gesamten Welt die Dienste zur Verfügung stellen kann. Das ist nicht trivial, zumal ja inzwischen auch politische Barrieren eine Rolle spielen. Und hier hat Microsoft die beste Flexibilität gezeigt, um uns in allen Regionen der Welt auch entsprechend der individuellen Gesetzesvorgaben und Vorstellungen dort ein einziger Partner weltweit zu sein. Was uns aber auch insbesondere gut gefallen hat, war die Serviceorientierung von Microsoft. Das heißt, die Bereitschaft, auf spezifische Probleme, die wir haben, einzugehen. Das drückt sich vor allem in dem sogenannten Co-Innovation-Prozess aus. Also schon seit einiger Zeit arbeiten beide Häuser an sehr innovativen neuen Cloud-Algorithmen, also Softwareprogrammen, die in der Cloud arbeiten, die spezifische ZF-Prozesse dann, ich sag mal so, lösen, also eine Lösung herbeiführen. Zum Beispiel ist die Logistikanbindung unserer Werke, da glaube ich schon, dass wir gemeinsam mit Microsoft einen neuen Weg gehen. Oder ein ganz anderes Beispiel, dass wir für unsere Shuttle-Systeme, die autonom fahren, ein Bezahlsystem brauchen und das gemeinsam mit Microsoft aufbauen. Da hat sich in den letzten Monaten und wenigen Jahren eine sehr starke Partnerschaft etabliert, die dann letztendlich auch bei der Auswahl eine sehr gute Rolle gespielt hat. Darüber hinaus kennen wir das Unternehmen schon viele Jahre aus den Standard-Software-Programmen, wo wir gut miteinander zusammengearbeitet haben.
Danke, Herr Schade. Herr Haupter, was würden Sie dazu ergänzen?
Na, für uns war es natürlich sehr spannend, mit der ZF einen Partner zu finden, der als weltweit führendes Mobilitätsunternehmen Ambitionen hat, digitaler Champion zu sein. Und in dem Ansatz eben partnerschaftlich Produkte und Technologien gemeinsam zu entwickeln. Und Herr Scheider hat es ja angesprochen, wir sehen da 2 Trends, bei denen ZF hilft, auch uns führend zu sein im Markt. Der eine Trend ist im Kontext der Veränderung der Mobilität, der Digitalisierung in der Mobilität. Wir wissen, heute sind circa 50% aller PKWs vernetzt. Wir erwarten nach einer McKinsey-Studie, dass das 95% sein werden in 2030. Das heißt, dieser ganze Mobilitätsdigitalisierungsprozess ist im Fokus von ZF und ist im Fokus von unserer Technologieentwicklung. Und da passt es eben wunderbar zusammen, gemeinschaftlich eine Agenda zu entwickeln und sich auf die Themen zu fokussieren. Aber eben auch der andere Bereich, den Herr Scheider angesprochen hat, nämlich die Digitalisierung der Unternehmensprozesse, war für uns hochspannend, dort gemeinschaftlich tief reinzugehen und zu investieren und eben Trends zu legen. Wir wissen, dass 70% des aller Güter, die produziert werden, in 2025 digitalisierte Footprints haben werden. Da gibt es irgendein kleiner digitaler Baustein. Und so ist es eben auch in den Produkten von ZF. Und so ist es auch in den Prozessen, in den Fertigungsprozessen, die wir gemeinsam erfahren durften bei der ZF. Und somit ist es für uns ein irre spannender Partner, eben an der Digitalisierung wirklich gemeinschaftlich Themen zu entwickeln, die wir dann auch in die Branche tragen. Und letztendlich auch wirklich, wie Herr Scheider ansprach, wir haben den Ökosystemgedanken hier. Wir nutzen, was wir gemeinsam hier entwickeln, für andere Partner in anderen Industrien. Und das macht es eben hochspannend.
Jetzt, wenn wir mal ein bisschen in die Details gehen von dieser Zusammenarbeit, interessiert mich, wer eigentlich was beisteuert, beziehungsweise bei den Produkten, wer dann von wem abhängt. Die Daten, wo liegen die? Die werden von Microsoft verwaltet oder von ZF?
Unser Ansatz ist an der Stelle immer eine klare Plattform-Company zu sein. Aber die Datenhoheit, die Datennutzung liegt immer beim Kunden und in dem Fall bei ZF.
Also ZF gehören die Daten, aber sie liegen bei Ihnen im Lagerhaus sozusagen.
Ja.
wären eigentlich auch Wettbewerber von Microsoft in Frage gekommen. Also man könnte jetzt ja aus der deutsch-europäischen Perspektive jetzt erstmal eine Träne verdrücken. Herr Haupter, wenn Ihnen Kunden diese Frage stellen, warum man Ihnen da vertrauen sollte, was haben Sie dann da für eine passende Antwort, die in dem Fall ja offenbar überzeugt hat?
Na, zum einen ist es ja so, dass Kunden selber global agieren. Und einer der Punkte für die Entscheidung war, dass er Services entwickeln muss und Investitionen treibt, die heutzutage ihn dann auch global positionieren. Und einer unserer Themen, die wir fokussieren als Firma, ist ja, dass wir weltweit verfügbar sind. Auch in Wachstumsmärkten wie China finden Sie unsere Cloud-Technologie und können damit Produkte und damit Ihre Angebote eben auch in diesen Märkten verfügbar machen. Ganz spezifisch in den Kontext der europäischen Datensouveränität ist es ja so, dass wir der einzige Hyperscaler, also Cloud-Anbieter sind, der sich klar dazu positioniert hat, dass Daten und Services in der Europäischen Union nach den europäischen Gesetzgegebenheiten bedient werden. Das heißt, die Daten, die Kunden in Europa haben, bleiben in Europa. Und die Daten, die Kunden in Europa bearbeiten, werden durch europäische oder im Rahmen der europäischen Gesetzgebung bearbeitet. Und das differenziert uns. Und wir waren immer darauf fokussiert, dass wir regulative Rahmenbedingungen bedienen, soweit sie klar sind und bedienbar sind. Von daher glaube ich, dass wir für die Kunden sogar die erste Wahl sind, um hier verfügbar zu sein und sich selber rechtssicher zu fühlen. Und das sehen Sie auch, dass eben in anderen Industrien auch die Partner uns und die Kunden uns wählen aus genau diesem Gesichtspunkt heraus.
Aber Sie sind doch nicht der einzige Hyperscaler, der hier Rechenzentren betreibt.
Aber wir sind der Einzige, der Ihnen zugesagt hat, dass die Rechenzentren in Europa, die Daten in Europa bleiben und die Services aus Europa gemacht werden. Wir haben das.
Also da hätten die Amerikaner, also ich, was ja dahinter steht, ist ja immer die Furcht, Stichwort Cloud Act, dass da amerikanische Behörden Zugriff drauf haben könnten, aber die hätten das Problem, haben sie doch genauso wie die anderen.
Ja, Cloud Act ist ja unabhängig von der europäischen Datenrichtlinie, sondern Cloud Act ist ja dieser ganz spezifische Fall, dass sie sozusagen aus dem nicht-europäischen Raum aufgefordert werden, Daten zur Verfügung zu stellen. Also erstmal müssen wir ja verstehen, das trifft jedes technische Unternehmen, unabhängig davon, ob es ein europäisches Unternehmen ist oder ein internationales Unternehmen. Sobald Sie ein internationales, in USA ansässiges Business haben, sind Sie diesem Gesetz unterworfen. Das heißt, jeder europäische Dienstleister, der auch nur eine Niederlassung hat in USA, hat erstmal technisch dieses Problem als Aufgabenstellung. Faktisch ist es so, dass wir klar sind gegenüber unseren Kunden, dass wir keine Daten rausgeben, weil es nicht unsere Daten sind, sondern wir eben Kunden informieren, dass es eine Anfrage gibt und wirklich die Anzahl der Fälle, die tatsächlich diese Situation hochkommen lassen, ist minimalst. Ja? Und was wir garantieren, ist Transparenz in dem Prozess. Was wir garantieren als Einzigen ist, dass wir wirklich in Europa operieren, wie die europäische Regulation ist Bedarf und damit sehr transparent und verlässlich für unsere Kunden sind.
Was aber die anderen, wenn ich es richtig sehe, für sich auch in Anspruch nehmen. Die sagen dann nicht so klar wie Sie, Sie seien der Einzigen, aber dass Sie die transparent sind, dass Sie die Daten nicht rausgeben wollen oder dass Sie die, wenn es geht, hier verarbeiten, das sagen die aber doch genauso wie Sie, oder?
Die Differenzierung ist wirklich, dass Sie bei uns zugesichert bekommen, dass Ende dieses Kalenderjahres alle Daten in dem europäischen Rechtsraum bleiben und die Betreuung der Services aus dem europäischen Rechtsraum kommen, wenn Sie als Kunde das wollen.
Okay. Herr Schader, jetzt ist Microsoft sozusagen ja Ihr Zulieferer. Sie sind dort Kunde. ZF wiederum ist Zulieferer von größeren und kleineren Automobilherstellern. die möglicherweise ja auch ihre eigene Digitalisierungsstrategie verfolgen oder mit Sicherheit und eben auch eigene Cloud-Lösungen etablieren. Gibt es da Konflikte? Müssen Sie an der Stelle aufpassen, dass Sie wiederum Ihren Kunden nicht auf die Füße treten? Oder also ist es einfach, das hinzubekommen, dass sich das vielleicht am Ende sogar ergänzt, diese Bemühungen?
Ja, das ist der letzte Punkt, den Sie ansprechen, ist das Ziel, dass wir über diese ganz konsequente Cloud-Lösung ZF Cloud, dass wir letztendlich sogar unseren Kunden eine viel bessere Schnittstelle bieten können. Und es ist natürlich so, wie Sie sagen, ich kann nicht erwarten, dass meine Kunden mit Microsoft arbeiten, sondern dort treffen wir auf natürlich eine vielfältige Landschaft. Wenn aber wir als Unternehmen alle Daten, und zwar in Echtzeit, schon mal an einer Stelle verfügbar haben, ist das für uns eine hervorragende Voraussetzung, um dann auch die Vernetzung mit unseren Kunden herzustellen. Und das machen wir jetzt bei Themen wie Nachhaltigkeit, CO2-Reduzierung, aber auch Logistik über dieses Projekt Catena X, was ich vorhin angesprochen habe. Das ist eben eine Initiative der deutschen und europäischen Autoindustrie, um uns in Real-Time zu vernetzen. Und da merken wir schon, ohne die ZF Cloud wären wir überhaupt nicht in der Lage, die Daten so echtzeitfähig zur Verfügung zu stellen. Und vielleicht sind wir deswegen auch Gründungsmitglied von Catena X, weil wir uns hier als Vorläufer dieser konsequenten Echtzeitfähigkeit sehen. Und in der Entwicklung ist es ähnlich. Selbst wenn wir jetzt unsere Entwicklungsumgebung bei Microsoft haben und sagen wir mal, ein Kunde arbeitet mit einem anderen Cloud-Provider, gibt es inzwischen Mechanismen, um echtzeitfähig diese beiden Entwicklungsumgebungen zu vernetzen. Das ist mit den, wie man so schön sagt, On-Premise-Lösungen, also der herkömmlichen IT auf Unternehmensgelände, so in dieser Phase überhaupt nicht möglich.
Was übrigens ja für uns auch sozusagen war die Motivation, die Themen mit der ZF tiefer zu legen, weil wir natürlich auch da bei Catena X und Gaia X einen Berührungspunkt haben. Wir haben auf der Microsoft-Technologie den Open-Source-Code für Catena X entwickelt, um wirklich die Datenräume, den Ansatz der Datenräume von Gaia X zu bedienen. Und damit auch die Offenheit für unsere Kunden sicherzustellen. Wenn Sie schauen, heute ist 60% des Codes, der auf unserer Cloud läuft, ist Open Source und damit plattformgetrieben verfügbar in verschiedenen Infrastrukturen. Und wir haben gerade das, was wir in Gaia X mit Catena X entwickelt haben, der Eclipse Foundation zur Verfügung gestellt, um weiterhin Datenkonnektoren zu haben, die eben die Flexibilität ermöglichen, aber auch schneller andere Plattformen zusammenfügen.
Also Herr Scheider, wenn ich es richtig verstehe, dann haben Sie keine Sorge, nochmal auf das, was Carsten Knob fragte, zurückkommend, dass die großen Autokonzerne ihre Software so umfangreich selbst entwickeln, auch in dem Bereich, weil sie glauben eben, dass das zentrale Wertschöpfung sein wird in Zukunft, dass sie da gar nicht gebraucht werden, sondern dass sie immer auch da eine gute Ergänzung sein können oder auch eine gute Basis sein können.
Ich will es so oft ausdrücken, die Herausforderungen bei den Softwarepaketen sind immens für die gesamte Branche. Nur mal als ein Hardware-Beispiel, weil es griffiger ist und anschaulicher ist. Wir entwickeln gerade einen Hochleistungscomputer für Fahrzeuge, der in 2 Jahren in Serie geht. Der hat die 1000-fache Leistung eines hochmodernen Smartphones. Und entsprechend sind die Softwarepakete natürlich auch mächtig. Und
Jetzt können Sie ungefähr abschätzen, was das für ein Hub ist, auch für einen Fahrzeughersteller. Und für einen langjährigen Partner und Zulieferanten wie ZF geht es doch darum, dass wir mit guten Ideen und innovativen Lösungen auf unsere Kunden zugehen und ihnen anbieten können, dass wir sie, so wie wir es früher in der Mechanika gemacht haben, auch in der neuen Softwarewelt maximal unterstützen können. Und genau das passiert gerade. Sie müssen was mitbringen, ja, damit sie natürlich auf offene Türen stoßen. Und wenn ich das Beispiel unseres Softwarepakets Cubics für die Fahrwerkssteuerung nochmal aufnehme, dann ist das eben jetzt schon für mehrere Autohersteller hochattraktiv, weil sie für sich gesagt haben, das ist nicht meine Markendifferenzierung, dieses Feld. Wieso soll ich das denn selber entwickeln, wenn ZF sogar über die Cloud und Fachsprache, die DevOps-Umgebung in der Lage ist, seine Software in meine, also die Fahrzeughersteller, übergeordnete Softwarearchitektur automatisiert einzubauen. Und genau das machen wir und genau das bietet eben die ZF Cloud. Also Sie merken daran, dass es für uns auch eine hohe Motivation war, hier deswegen sehr vorne dabei zu sein, diese Technologie jetzt mit Microsoft zusammen aufzubauen.
Ein anderes Sparte ist das autonome Fahren. Das ich und nicht nur ich auch sowieso grundsätzlich sehr faszinierend finde, weil wir ja da wissen, es geht einerseits um Autos, aber andererseits auch dann irgendwie darum, ob man wirklich Geräte haben kann, die in einer komplexen Umgebung sich ziemlich alleine verhalten. Und der Straßenverkehr ist dann so ein Beispiel, aber man kann ja sich denken, wenn das da irgendwie klappt, dann wow, vielleicht sind wir dann auf einem ganz anderen Level von der KI-Verarbeitung und dem Einsatz angelangt. Wie weit sind Sie denn da und welche Hoffnung haben Sie denn da, wie weit wir da vielleicht in 10 Jahren sind?
Ja, die Herausforderung ist immens und die öffentlichen Ankündigungen sind häufig vollmundiger gewesen als das, was die Realität und die Technologie bieten kann. Es geht hier um allerhöchste Sicherheit, ja, in der Fachsprache 10 hoch minus 9. Das ist quasi kein Fehler möglich, ja, damit kein Mensch zu Schade kommt. Und ZF geht deswegen den Weg, dass wir unser Shuttle-System, was jetzt in diesem Quartal, Anfang 2022, in den Regelbetrieb geht, dass das zunächst auf speziellen Fahrspuren fährt. Das heißt, wir reduzieren Komplexität. Denn die volle Komplexität mit einem Karton auf der Straße, ein Hund, der plötzlich über die Straße läuft, Fußgänger, Fahrradfahrer, das sehen wir im Moment noch nicht. Und wir rechnen auch damit, wenn die künstliche Intelligenzentwicklung linear weitergeht. Ja, natürlich kann auch vielleicht nochmal was passieren, dass eine Sprunginnovation kommt. Aber wenn es linear sich so weiterentwickelt wie die letzten Jahre, dann werden wir noch bis ins nächste Jahrzehnt brauchen, Anfang des nächsten Jahrzehnts, dass wir vollautonome Systeme in voller Komplexität sehen. Und deswegen geht ZF den Weg, dass wir mit reduzierter Komplexität anfangen und uns dann sukzessive steigern. Also wir fangen jetzt auf einer speziellen Fahrspur an, werden aber schon in 2 Jahren, haben ein konkretes Projekt, an einem Flughafen oder an den ersten Flughäfen in den gemischten Verkehr gehen. Aber auf einer Flughafenstraße ist die Komplexität auch noch reduziert gegenüber einer Innenstadt. Und so werden wir Schritt für Schritt vorgehen und das eben über die Trainingssysteme in der Cloud die Sicherheitsniveaus auf dieses 10 hoch minus 9 bringen.
Also das Flughafenbeispiel mal genommen, da wäre dann eine Applikation oder ein Geschäftsmodell, das für Sie denkbar ist, vielleicht ein Shuttle, was ohne Fahrer die Leute vom Terminal zum Flugzeug bringt oder dort abholt, wenn es gelandet ist.
Ja, das ist der einfachere Fall. Wir arbeiten oder haben ein konkretes Projekt, dass der Shuttle auch Sie auf der Flughafenstraße, also im normalen Verkehr, in der Straßenverkehrsordnung, dort vom Parkplatz zum Beispiel, ja, vom Parkplatz zum Terminal fährt Aber Sie wissen, Flughafenstraßen sind in der Regel Einbahnstraßen. Also man hat schon mal eine reduzierte Komplexität.
Ja.
Da ist auch nicht ein Verkehr, ein gemischter Verkehr, wie wir es in der Innenstadt kennen. Da gibt es keine Kreuzungen, die so komplex sind wie in Innenstädten. Und das trauen wir uns eben 2024 zu.
Weil Sie sich schon zutrauen, dass das System eben Autos ganz allgemein erkennt, egal ob sie ein bisschen größer oder kleiner sind und auch Menschen, die da dann doch auch mal rumlaufen können, erkennt und dass man immerhin das schon
ganz genau kann. Und zwar mit dem geforderten Sicherheitslevel, dass das System auch fehlerfrei in Betrieb genommen werden kann.
Die Software dafür, die haben Sie selbst entwickelt?
Wir sind der Systemintegrator. Auch hier, wir setzen auf Partnerschaften, denn die Softwarepakete sind so immens, dass sie auch auf die finanziellen Fähigkeiten von uns alleine übersteigen. Wir haben zum Beispiel die reine Fahrsoftware, also die das Fahrzeug ansteuert, von einem englischen Unternehmen, an dem wir uns auch beteiligt haben. Aber das ist ein recht erfolgreiches Start-up. Die Sicherheitsüberwachung haben wir intern entwickelt. Und um auch jetzt wieder die Vorteile der ZF Cloud zu nehmen, als wir dann mit Microsoft im Gespräch waren, haben wir festgestellt, dass Microsoft Lösungen hat, wie man das gesamte Bezahlsystem übernehmen kann. Also wenn jetzt jemand diesen Shuttle nicht kostenlos fahren lassen möchte, was die wenigsten Operator natürlich tun wollen, und man das modernst mit Smartphone-Ticketing machen möchte, haben wir bei Microsoft ein Modul gefunden, was wir jetzt in unser gesamtes Shuttle-Ökosystem mit aufgenommen haben.
Nun ist es ja so, lieber Herr Scheider, in jedem Unternehmen, ob groß oder klein, dass es das eine ist, eine neue Software anzuschaffen. Das andere ist, das hinzubekommen, dass die Mitarbeiter, ich will jetzt nicht sagen, die Software nutzen, weil das kann man ja anordnen und dann müssen sie die Software irgendwie nutzen, sondern das Entscheidende ist, dass sie das da rausholen, was in der jeweiligen Software drinsteckt. Und das ist ja schon bei Word oder so nicht so einfach, wie es klingt, und erst recht nicht bei solchen umfassenden Transformationsprozessen wie diesem hier. Und das ist dann auch eine Frage an Sie beide, auch an Herrn Haupter. Wie nimmt man denn die Mitarbeiter auf dieser Reise mit und wie kann man da auch einander helfen? Also in dem Fall dann eben Microsoft ZF.
Ja, das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt und vielleicht sicherlich neben der technologischen Frage eine der herausforderndsten. Gerade wenn man wie wir noch vor gar nicht so langer Zeit mit dieser Welt eigentlich wenig zu tun hatte. Und der erste Punkt ist Ängste nehmen. Und das war bei uns natürlich der Fall. Ich würde sagen, ist heute sicherlich immer noch an vielen Stellen, dass Mitarbeiter erstmal Sorge haben, was diese ganze Veränderung bedeutet. Das geht nur durch sehr intensive Kommunikation, viel darüber reden. Und dann, wenn es zum Beispiel um Geschäftsprozesse geht, möglichst schnell funktionierende Beispiele zu bringen, die gut funktionieren, wo die Mitarbeiter merken, hey, das ist ja sogar ein Vorteil. Ich habe jetzt eine Arbeitserleichterung. Ja? Ich nenne mal ein Beispiel bei uns, das ganze Reporting-System. Und dass uns diese cloudbasierte Lösung die Möglichkeit gibt, dass die Mitarbeiter relativ einfach, man spricht ja jetzt heute von Citizen Developer, ohne dass sie Entwickler sind, können bei uns normale Mitarbeiter, können auf diese Daten in einer Form Zugriff haben, wie sie brauchen. Und das in kürzester Zeit, ohne dass sie einen IT-Experten haben. Und das hat bei uns jetzt schon so eine Welle gebracht, dass einige gesagt haben, oder viele sogar, wow. Ja, das hilft mir ja persönlich. Und der weitere Punkt, wenn es dann in die tiefere Technologie reingeht, ist Schulung, Schulung, Schulung. Und auch dort, das war ein Punkt, der auch den wir Microsoft sehr hoch anrechnen, als wir angefangen haben, diese ganze moderne Softwarearchitektur bei ZF aufzubauen, haben wir ein internes Startup gegründet. Und Microsoft hat dann angeboten, in der Anfangsphase unsere Mitarbeiter in dieser modernsten Softwareprogrammierung zu schulen, und zwar weltweit. Und das machen wir auch weiterhin so. Und damit natürlich auch für die Mitarbeiter die Möglichkeit, sich mit jemandem auszutauschen, der das auf höchstem Niveau eben doch schon ein paar Jahre länger macht als wir.
Herr Haupter, ergänzen noch was dazu?
Ja, für mich war das natürlich spannend zu sehen, was ZF als Ingenieur-Company wie diesen kulturellen Anspruch angeht und diesen Wechsel angeht. Und ohne da jetzt in Lobhudelei auszuarten, ich erinnere mich noch sehr wohl an einen Termin, bei dem der Herr Scheider persönlich die Ingenieure eingeladen hat für ein 2-Tage-Training für diese Citizen Developer Tools. Das ist Power Platform bei uns. Kommend aus einem Gespräch, das wir hatten mit unserem CEO zusammen, wo wir eben, sagen wir, begeisternd die Ideen entwickelt haben, wie denn ein moderner Ingenieursarbeitsplatz aussieht, der heute getrieben ist durch Software und wie man diesen hochqualifizierten Ingenieuren eben jetzt diesen neuen Baustein gibt, Software-Technologie mitentwickeln zu können. Und diese Einladung damals, weiß ich noch, die hat so ein bisschen Furore erzeugt und konstruktiv gute Wellen geschlagen, möchte ich fast sagen, weil es wirklich klar war, kulturell, dass die ZF dort eine Veränderung anstrebt und allen diese Tools zur Verfügung geben möchte. Und für uns in jedem Kunden, nicht nur bei ZF, ist eine der Investitionen, die wir treiben, ein Mitarbeitertraining zur Verfügung zu stellen. Das ist kostenfrei, das ist für jeden zugänglich. Wir haben Mitarbeiter bei Kunden, die nichts anderes tun, als neue Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen. Das ist sicher mit Eigennutz, weil wir wissen, jeder ausgebildete und trainierte Mitarbeiter nutzt die Tools besser und mehr. Aber es ist eben wichtig, um diesen kulturellen Wechsel und die Veränderung hinzubekommen, so wie Herr Scheider es beschrieben hat. Und für uns war eben da wichtig, auch zu sehen im Sinne der gemeinsamen Innovation, dass die Führungsmannschaft in den verschiedenen Fachbereichen tatsächlich das Interesse hat, mit uns Themen zu entwickeln und sich mit uns und der Technologie auseinanderzusetzen.
Herr Haupter, jetzt einmal Hand aufs Herz. Sie ist ja so, die Börse hat nicht immer recht und muss gar nicht immer recht haben. Da gibt es, wie wir ja wissen, auch gehörige Übertreibungen gelegentlich. Aber wenn wir uns mal ansehen, wie sich so die Werte von großen Technologieunternehmen wie Microsoft entwickelt haben in den vergangenen Jahren und vielen den wertvollsten deutschen Unternehmen, auch den Automobilunternehmen, der Abstand hat sich dramatisch vergrößert. Microsoft könnte viele von denen mittlerweile nahezu aus der Portokasse kaufen, wenn es das denn wollte oder dürfte. Wenn Sie mal die mal kurz die Brille als Microsoft-Europapräsident absetzen und als deutscher, interessierter, technikaffiner Staatsbürger aufsetzen, ist das nicht ein dramatisches Signal? Das sind natürlich momentan, das sind vielfach auch Kunden von Ihnen, aber müssen Sie sich nicht um Ihre Kunden auch Sorge machen, dass die überhaupt den Anschluss schaffen, wenn man diese so Bewertungsunterschiedsentwicklungen sieht?
Ich glaube, man muss differenzieren, wie Unternehmen bewertet werden an der Aktie. Ich sage mal, ich schaue auf einen meiner Lieblingspartner und schaue auf die SAP als für mich Top-Brand, top-führendes Unternehmen im Markt und habe manchmal den Eindruck, dass Aktienbewertungen in unterschiedlichen Kulturkreisen unterschiedlich vollzogen werden, ja. Fakt ist, dass wir uns darauf fokussieren, in den Märkten hier in jedem einzelnen Markt verfügbar zu sein. Ich habe in meiner Funktion 128 Länder, die ich betreue. Und in jedem einzelnen Land ist mein Ziel, das dortige Ökosystem zu etablieren und die dortigen Kunden sozusagen digital zu enablen und nach vorne zu bringen. Und damit ist einer unserer größten Wertschöpfungsbeiträge in jedem einzelnen Land sind die Partner. Und Deutschland hat das zweitgrößte Partner-Ökosystem außerhalb der USA auf basierender Microsoft-Technologie. Und so versuchen wir die Wertschöpfung tatsächlich im Land mit zu generieren. Und das ist der Fokus, in dem wir operieren und wie wir unser Modell sehen. Auch hier wichtig, wir sind eben für ZF die Plattform. Wir sind happy, wenn die happy sind.
Sozusagen, um in dem Bild zu bleiben, Sie haben es ja jetzt gerade selbst gesagt, Sie etablieren das Ökosystem und da sind dann viele Partner drin, das ist gut für Sie. Aber müsste man nicht eigentlich hierzulande jemanden auch haben, der selbst so Ökosysteme etablieren kann? Und dieses nur Plattform ist ja auch eine, wie soll ich sagen, man kann es auf nur reduzieren, aber das ist ja ein ganz essentieller Kern. Viele wären ja lieber Plattform als Teil auf der Plattform.
Ja, ich will mal von meiner Warte aus sagen, die Softwarepakete, die auf der Plattform sind, die bekommen ja noch einen ganz gehörigen Hub. Wir sind da noch am Anfang. Ja, Sie haben es vorhin angesprochen, wie die Automobil-Software-Architekturen gerade im Aufbau sind. Und die Fahrzeughersteller bauen hier Pakete zusammen, die mächtiger sind als bei jedem anderen Produkt, was ich mir gerade vorstellen kann. Eben mein Zigfaches eines Smartphones oder auch eines Personal Computers. Ja, das heißt, ich würde das nicht unterschätzen, was als Softwarearchitektur auf der Plattform liegt. Und wenn wir jetzt auch als deutsches Unternehmen gesprochen, wenn es uns gelingt, hier Softwarepakete zu bauen, die ähnlich gut sind, wie wir das früher in der Mechanik waren, dann ist das eine deutsche Position. Und nehmen wir das ganz konkrete Beispiel, was wir mit Microsoft in der Fertigung gerade machen, also in den Fabriken. Wir bauen hier den vollständigen digitalen Zwilling und damit eine Fabriksteuerung auf. Das ist ein Softwarepaket, wo sicherlich viele Open Source oder Microsoft Bauteile kommen, aber eben das, was Kern ist, was uns am wichtigsten ist, was uns differenziert, das machen wir auch selber. Und das sind dann Know-how-Pieces, mit denen wir hinterher wieder weltweit unsere Wettbewerbsfähigkeit und Angebotsfähigkeit erhöhen können. Also ich würde die Softwarepakete nicht unterschätzen, die Apps, um es mal einfach auszudrücken in der Handysprache, die sind ebenso wertvoll.
Alex, eins muss man natürlich, also so recht du hast, völlig berechtigte Hinweise.
Ich stelle ja nur die Frage,
ich weiß nicht, ob ich recht habe. Ne? Es ist natürlich, ich sag mal so, es ist ja deutschen oder europäischen IT-Anbietern unbenommen oder wäre unbenommen gewesen, diesen Markt auch für sich zu erschließen. Ich bin ja auch einigermaßen konsterniert, warum das auf so vielen Feldern in der Informationstechnologie nicht funktioniert. Aber darüber reden wir in diesem Digitech-Podcast ja auch immer wieder. Also das ist ja schon einigermaßen erschreckend.
Wir haben sicher da ein sehr spitzes, punktuelles Thema, keine Frage. Unser Fokus ist, und das zurück zu Ihrer Frage, für mich als deutscher Staatsbürger, was ist mir wichtig? Mir ist wichtig die Wettbewerbsfähigkeit meiner Kunden hier in Deutschland, meiner Kunden in Europa, meiner Kunden in dem Meer. Und wenn ich da helfen kann zu differenzieren, das ist die Priorität Nummer eins, die ich habe.
Herr Schneider, ich hatte einen kleinen Versprecher in diesem Podcast. Ich habe nämlich einmal Ihren Namen falsch ausgesprochen. Sie hatten einen kleinen Versprecher, auf den ich zum Abschluss des Podcasts nochmal zurückkommen möchte. Und zwar ist Ihnen an einer Stelle beinahe das Wort Sprunginvestition herausgerutscht. Und ich dachte, da fragst du doch am Ende mal nach, ob die Investitionen in all das so gigantisch sind, dass dieser freudsche Versprecher an der Stelle naheliegend war. Wie viel investieren Sie denn in all das?
Meine Güte, Sie passen auf, aber das ist natürlich auch Ihr Job. Also das ist ein ganz signifikantes Thema. Das machen wir nicht mal so eben im einstelligen Prozentsatz unseres Investitionsbudgets. Wir reden hier über eine Zahl, die klar über die Milliarde geht. Allerdings haben wir auch einen Business Case. Also ich spreche jetzt mal im Zeitraum bis 2028 etwa Größenordnung, also die nächsten 6 Jahre. Dann ist es deutlich über 1 Milliarde, was wir in das Thema reinstecken müssen.
Aber wir sehen einen Produktivitätsfortschritt in der Projektrechnung, der diesen Betrag deutlich übersteigt. Insofern ist das eine ganz klassische kaufmännische Investition. Und aufgrund der rasanten Entwicklung um uns herum haben wir uns dann entschlossen, lieber ganz vorne mit dabei. Wer zu spät kommt, der hat meistens dann das Nachsehen. Insofern bin ich sicher, dass diese Investition jetzt notwendig ist.
ZF beschleunigt die digitale Transformation seiner Produkte und Prozesse auf der ganzen Welt mit der Hilfe einer Microsoft Cloud-Lösung, mit der Azure Cloud von Microsoft, versucht alles, die Mitarbeiter auf diesem Weg mitzunehmen, die Kunden auf dem Weg zu begeistern und investiert dafür mehr als 1 Milliarde Euro. Darüber haben wir heute gesprochen mit Wolf Henning Scheider, dem CEO von ZF, und Ralf Haupter, dem Europa-EMEA-Präsident von Microsoft. Vielen Dank, lieber Herr Scheider, lieber Herr Haupter, für Ihre Zeit. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und fürs dauerhafte Interesse an unserem Digitech-Podcast. Danke für 15.000 bis 20.000 Hörerinnen und Hörer, die jede Woche sich diesen Digitech-Podcast anhören. Darüber freuen wir uns sehr. Wenn Sie mögen, in der FAZ Digitech-App alle diese Themen auch zum Nachlesen und sämtliche Podcast-Folgen zum Nachhören, wie natürlich auch in allen bekannten Podcatchern. Alex, wir hören uns nächste Woche wieder mit einem weiteren spannenden Thema, und bis dahin bleiben Sie alle gesund. Auf Wiederhören.